Kommen wir zum zweiten Vers. Die Frage ist ja, was sagt uns Gott mit diesen drei Versen im Einzelnen? Und wenn es da heißt, Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte, dann ist mich das in dem Sinne angesprungen, du musst kein Held sein. Das ist eigentlich eine schöne Anknüpfung an unsere Jahreslosung 2011. Wir hatten vorhin als letztes Lied, bevor der Gottesdienst begann, die vertonte Jahreslosung, dass wir uns da noch einmal so innerlich drauf einlassen konnten. Du musst kein Held sein. Einer, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte, um nur einen Aspekt aus diesem Vers herauszugreifen. Aber was heißt das genau? Schwachheit wird im Himmel als bekannt vorausgesetzt. Das bedeutet, Schwachheit gehört dazu. Und wenn Schwachheit dazu gehört, dann geht es nicht ohne meine Schwachheit. Tut euch das gut? Könnt ihr zulassen, das zu denken? Was für ein Gott, ich darf schwach sein. Wenn Schwachheit als bekannt vorausgesetzt wird und Schwachheit dazugehört, dann gilt das, weil es vom Himmel kommt, unabhängig davon, ob wir das wollen oder nicht. Unabhängig davon, ob das für uns okay ist oder nicht. Es gibt Menschen, die haben eine ganz große Not, ihre Schwachheit sich selbst einzugestehen, weil sie ein Umfeld erlebt haben als Kind und als Heranwachsender, wo man immer stark sein musste. Das ist also keine Selbstverständlichkeit. Und in solche Lebensbezüge sagt uns der Allerhöchste, der Allmächtige, liebende, gnädige Vater, Herr und Gott, du musst kein Held sein, du darfst schwach sein. Das können wir nicht ändern, das können wir auch nicht überwinden, unter die Füße kriegen. Keine Chance, du darfst es annehmen. Du brauchst kein Held zu sein. Wenn es als bekannt vorausgesetzt wird, brauche ich es auch nicht zu leugnen. Ich brauche nicht versuchen, es zu überspielen. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch den Film kennt, Mein Vater, der Held. Gérard Depardieu spielt ihn in einer Version mit seiner kleinen Tochter und er ist eben nicht so der Held. Ne? Und das war dieser Film, war unterwegs in der Zeit, als unsere beiden Töchter so in jugendlichem Alter waren. Und dann die haben beide Versionen dieses Films gesehen. Es gibt auch noch eine andere, nicht mit Depardieu, mit jemandem anderen. Und von da an war ich fein raus. Dann ging es unbeschwert und mit Augenzwinkern, unser Papa der Held. Und ich konnte einfach ich sein. Ich musste keine Rolle spielen. Die Kinder haben augenzwinkernd akzeptiert, es muss kein Held sein, es muss einer sein, der mich lieb hat. Ich darf schwach sein, ich muss kein Held sein und das heißt auch wahrhaftig sein. Ich stehe zu dem, was mich ausmacht. Und ich denke, wenn man um solche Bezüge weiß, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass es Menschen gibt, die unter anderen Lebenseindrücken groß geworden sind, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir einander ermöglichen, dass solch ein Klima unter uns herrscht. Dass da niemand perfekt sein muss, dass da jemand schwach sein darf, dass da jemand einmal sagt, du, ich kann jetzt nicht, ich habe das zwar zugesagt, aber ich kann es einfach nicht. Und dass ich dann Bruder bin, Schwester bin, dass ich eine Himmelsfiliale auf Erden bin und das Wesen dieses meines liebenden Gottes lebe. ansteckend und einladend, damit der andere es auch einmal in einer vergleichbaren Situation einem anderen gegenüber tun kann. Und damit sind wir beim nächsten Punkt. Da ist von einem gnädigen Gott im letzten Vers die Rede. Wir haben also voll Zuversicht sind wir eingeladen, vor den Thron unseres gnädigen Gottes zu treten. Wir haben einen gnädigen Gott. Das muss man wissen. Wirklich wissen, verstanden haben, was das bedeutet, einen gnädigen Gott zu haben. Was hast du für ein Bild von Gott? Hast du dich das schon mal gefragt? Schon mal so still geworden darüber und mal überlegt, wer ist Gott für mich? Wie ist Gott für mich? Es gibt so geflügelte Worte, Aussprüche, die oftmals einen Menschen charakterisieren können. Da sagt jemand so im Vorbeigehen in einer Situation auf etwas, was gerade geschehen ist, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Das gibt es noch. Das ist nicht nur 40 Jahre alt, nur um mal eine Zahl zu nennen. Das gibt es immer noch. Ist er das wirklich? Bestraft Gott sofort auf den Fuß? Darf ich keinen Fehler machen? Muss ich perfekt? Das steht doch im Widerspruch zu seinem eigenen Wort. Wo kommt das her, dass man trotzdem so denken kann? Oder vergleichbar, die Strafe folgt auf den Fuß. Das konnte ich dir vorher sagen. Was gibt man da einem Menschen für eine Last aufs Herz, wenn man das sagt? Und welches Bild von Gott wird da transportiert? Andere leiden darunter, vielleicht ohne es zu wissen, dass sie ein Bild von Gott haben, dass Gott dieser Überwacher ist, der alles überschaut und wehe. Ich darf mir nichts erlauben, nichts falsch machen. Oder wie so ein Fehlerdetektor, der mit so einem Gerät rumgeht, wo ist unter der Hand irgendwo was verkehrt gemacht? Tack, 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 tack. Fällt man auf. Keine Chance vor Gott. Das ist er nicht. Das passt nicht zu dem, was er selbst über sich und sein Wesen sagt. Was hier der Schreiber des Hebräerbriefes erlebt hat, was für ihn Wirklichkeit geworden ist. Wir haben eine solche Zuversicht, um vor den Thron Gottes zu treten, unseres gnädigen Gottes. Ja, wir dürfen das Bild eines gnädigen Gottes mitnehmen, in unserem Herzen transportieren. In den Losungen vom 7. Dezember 2011, wir saßen morgens am Frühstückstisch und haben wie gewohnt, bevor es losging, ins Brot zu beißen, den Losungstext gelesen. Da stand unter diesen beiden Versen aus dem Alten und Neuen Testament folgende Aussage: Wenn wir uns selbst nur für eine Sekunde mit den Augen der Liebe Gottes sehen könnten, dann hätten sich unsere Selbstzweifel gleich für eine ganze Ewigkeit verflüchtigt. Noch einmal, wenn wir uns selbst nur für eine Sekunde mit den Augen der Liebe Gottes sehen könnten, dann hätten sich unsere Selbstzweifel gleich für eine ganze Ewigkeit verflüchtigt. Das hat Hans-Joachim Eckstein gesagt, ein evangelischer Theologe aus Tübingen. Haben wir ein solches Bild von Gott? Haben wir ein Bild von Gott, darf ich das so ausdrücken, was durch die Aussagen der Bibel abgedeckt ist? Oder wo kommen unsere Bilder her? Hinten ist ein kleiner Büchertisch aufgebaut, da liegen noch ein paar Exemplare des Buches Gottes Helden sehen weiter von Magnus Malm, einem schwedischen Christen. Der Untertitel lautet, wie falsche Bilder uns beherrschen. Auf der Rückseite heißt es, wir alle machen uns Bilder von Gott, die eine solche Macht gewinnen können, dass die Begegnung mit dem wahren Gott kaum mehr möglich ist. Diese Bilder verzerren nicht nur die Wirklichkeit, sie werden schließlich zu einem Gefängnis, das jede echte Beziehung zu Gott und anderen Menschen verhindert. Die Bibel will, dass wir wissen, dass wir einen gnädigen Gott haben. Warum? Damit wir mit Zuversicht vor den Thron dieses gnädigen Gottes treten. Und damit sind wir beim letzten Punkt. Ich habe es überschrieben mit: Tritt mutig und voller Hoffnung vor deinen Gott. Mit Zuversicht oder mit Freimut, wie es in einer anderen Übersetzung heißt, bedeutet der Begriff Freimütigkeit mit Mut zur Offenheit. Mut haben, offen mit Gott umzugehen, über alles mit ihm zu reden. Und zuversichtlich bedeutet, mit Grund zu großer Hoffnung zu ihm zu kommen. Wir haben als Christen, als Mitarbeiter, als Menschen mit der Beziehung zu diesem Verbindungsmann Jesus Christus allen Grund, mit großer Hoffnung vor den Thron Gottes zu kommen. In der Offenbarung heißt es: Jesus, der uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Warum dieser Vers an dieser Stelle? Im Altertum hatten zu einem König nur Menschen, die auf Augenhöhe waren, Zutritt. Ihr erinnert euch vielleicht an die Königin Esther, die ja die Ehefrau des Königs war. Selbst sie durfte in einer Phase, wo der König das bestimmt hatte, nicht zu ihm kommen, selbst die Ehefrau nicht. Im Altertum war das Verständnis so, dass man sich auf Augenhöhe da begegnete, also ein Vergleichbarer oder einer, den der König zugelassen hat, seiner obersten Regenten und Mitarbeiter, aber sonst niemand. Jesus, der uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, der hat uns auf Augenhöhe, um im Bild zu sprechen, mit dem Vater gebracht. Wir dürfen voller Hoffnung, voller Zuversicht zu diesem Thron der Gnade treten. Manchmal, wenn man darüber nachdenkt, kann man es nicht fassen, was das bedeutet. Wir alle. Das hat nichts mit dem Amt zu tun. Das hat nichts mit dem Ruhestand zu tun. Das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Das hat nichts mit meiner guten oder weniger guten Ausdrucksweise zu tun. Egal. Egal heißt unabhängig davon, gleichgültig dazu. Jeder Einzelne von uns. Was für ein Gott. Manchmal darf man sich's nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Diese große Hoffnung, die wir also haben können, hängt an der Person Jesu und kann Menschen schon heute froh und gewiss machen, denn, so drückt es Paulus an die Epheser aus, durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Weil Martin Luther ein solches Verständnis von Gott hatte, konnte er sagen: Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Nein, Entschuldigung, ich habe nur Luther zitiert. Ich musste das Zitat ja vollständig sagen. Das sollte keine Falle sein. Unser Begriff, an dem wir uns kurz noch aufhängen, ist ja Freimut oder Zuversicht. Und Freimut bedeutet auch, und da sind wir wieder sehr in unserer Lebenssituation in den Gemeinden, Freimut bedeutet auch Mut gegen die Mutlosigkeit. Freimut bedeutet auch Mut gegen die Mutlosigkeit. Natürlich gibt es viel, was uns mutlos machen kann. können wir säckeweise ranziehen, kann aus jedem Bezirk, aus jeder Gemeinde rangekarrt werden, kann aus jeder Altersgruppe geliefert werden. Grund zur Mutlosigkeit allemal. Aber Freimut ist der Mut gegen die Mutlosigkeit. Erinnert ihr euch daran, in der Apostelgeschichte, da gibt es diese Situation, wo die Gemeinde eintritt für die Brüder, die jetzt vor den Hohen Rat müssen und Zeugnis abgeben müssen von ihrem Glauben. Und dieses Zeugnis wird entscheidend sein für die junge Gemeinde. Und was tut die Gemeinde? Sie kommt zusammen und dann beten sie, ich darf das jetzt mal ganz salopp sagen, was das Zeug herhält. Sie haben Gott in den Ohren gelegen und haben gesagt, du bist der Schöpfer, du siehst uns, du weißt um diese Situation. Das sind deine Leute, die wollen nur für dich stehen. Und die werden jetzt hier angemacht, die sollen ausrangiert werden, die sollen nicht zugelassen werden. Herr, zeig dich über ihnen, erbarm dich über... Und da heißt es in der Apostelgeschichte, sie beteten für den Freimut, also für den Mut gegen alle Mutlosigkeit dieser Brüder. Und da fing der Raum, in dem sie waren, an zu beben. So hat Gott sich dazu bezeugt. Freimut bedeutet auch Mut gegen alle Mutlosigkeit. Zwei Beispiele. Da ist ein Ärzte-Ehepaar. John heißen die. Die sind nach ihrem Studium mit dem Rucksack durch Peru gereist. Es gibt Anwesende, die diese Lebensgeschichte kennen, das freut mich. Sie waren beide Menschen, die von ihrer Lebensentwicklung geprägt waren, dass sie schon den Gedanken hatten, irgendwann einmal mit den Gaben, mit denen Gott sie ausgestattet hat, irgendwo, wo Gott sie haben wollte, auszusteigen und etwas anderes zu machen. Ärzte-Ehepaar aus Deutschland. Sie reisen 3 Monate mit dem Rucksack durch Peru und dann kommen sie in eine Situation in Peru, wo sie feststellen, hier ist ein Riesenbereich, wo es überhaupt keine ärztliche Versorgung gibt. Die Menschen, die hier krank werden, haben keine Chance, bis die aus den Gebirgssituationen irgendwo in die nächste größere Stadt kommen, ist es zu Ende. Wie kann das denn sein? Warum ist hier kein Krankenhaus? Warum gibt es hier für diese Hunderttausende von Menschen keine Hilfe, wenn sie krank werden? Und sie haben immer stärker gespürt, das könnte unsere Aufgabe werden. Und haben die Vision entwickelt, genau dort, wo es gebraucht wird, ein Krankenhaus zu bauen, Menschen zu dienen, Gottes Liebe zu leben und sie den Menschen hinzutragen. Und dann haben sie nach und nach alle Zäune abgerissen, alle Verbindungen zu Hause beendet, sind rumgereist, haben Sponsoren gesucht, haben versucht, dank der Hilfe oder in der Begleitung unseres lebendigen Gottes, Herzen von Menschen zu bewegen. Ich mache es kurz, der Moment ist gekommen. Ich glaube, im Jahre 2005 oder 2006 ist diese Klinik eingeweiht worden durch den Präsidenten von Peru mit seiner Frau, mit x Offiziellen. Das ganze Land ist dankbar für den Dienst dieser Menschen. Das wird im Fernsehen dokumentiert, transportiert. Hier kommt Hilfe und diese Hilfe ist am lebendigen Gott festgemacht. Sie ist durch eine Vision im Leben von Menschen entstanden, die sich einfach mit dem Rucksack aufgemacht haben nach Peru. Mut gegen die Mutlosigkeit. Beten um Freimut. Ein zweites Beispiel, wenn ich es richtig in Erinnerung behalten habe, war es Ben Gurion, der in Israel irgendwann die Idee hatte, wenn in der Bibel doch zu lesen ist, ich mache Wasserströme in der Einöde, in der Wüste, dann wird das doch so werden. Und er hat sich an seinem Lebensende mit seiner Frau in einen solchen Kibbutz eingebracht. Sie haben unter einfachsten Lebensbedingungen gelebt und sie haben dort angebaut, gepflanzt, begrünt, um Voraussetzungen für Wasser in der Einöde zu schaffen. Und als er verstarb und das Haus betrachtet wurde, in dem er kärglichst mit seiner Frau lebte, da gab es einen alten hölzernen Schreibtisch mit einer Glasplatte drauf, und unter dieser Glasplatte standen die entsprechenden Zusagen Gottes aus dem Propheten Jesaja: Ich will Wasserströme in der Einöde entstehen lassen. Wer heute durch Israel reist, habe ich mir sagen lassen, kann das an Stellen, wenn er 1960 dort gewesen wäre, niemals für möglich gehalten hätte, kann es heute an Stellen sehen, wo solche Menschen mit einer Vision, die durch das Wort Gottes geleitet wurde, gearbeitet haben, Leben entstanden ist, Hoffnung, Mut, Zukunft, wo sich Gott erwiesen hat, so wie er es in seinem Wort gesagt hat. Es kommt also darauf an, welche Blickrichtung ich habe bei all dem Entmutigenden, was mich bodigen möchte. Mit der richtigen Blickrichtung, Ben-Gurion hat dem Wort Gottes vertraut, mit der richtigen Blickrichtung können wir alle immer noch eine ganze Menge bewegen. Er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Gelähmte oder paralysierte Leute werden nichts bewegen. Sie haben die falsche Blickrichtung. Das ist der Blick des Kaninchens auf die Schlange. Das Kaninchen ist viel schneller, wendiger. Die Schlange hat eigentlich keine Chance. Ich lade euch ein, schaut auf ihn. Er hat den Weg gebahnt. Er ist unser Verbindungsmann. Seinem Wort können wir absolut vertrauen. Menschen, die gelähmt sind und paralysiert, werden immer depressiver und damit immer handlungsunfähiger. Und das freut nur einen. Deshalb mach dich mit großer Zuversicht auf zum Thron deines gnädigen Gottes. Ich fand in dem biblischen Wörterbuch noch ein interessantes Zitat. Das ist 1982, also vor 30 Jahren bald, ja, 30 Jahre, gesprochen worden, geschrieben worden von Hartmut Behrendt, einem Pfarrer aus Süddeutschland. Der schrieb: Was der Jerusalemer Urgemeinde, ich habe es eben erzählt, wo sie gebetet haben, dass ihre Verantwortlichen mit Freimut vor den Hohen Rat treten konnten, was der Jerusalemer Urgemeinde recht war, gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden, sollte uns billig sein. Vor und in, nicht statt, allen Strukturüberlegungen über die Volkskirche schlechthin und das Gemeindeleben speziell soll das treue und zuversichtliche Beten um neue Freimütigkeit seinen Raum haben. Hier liegt auch heute die eigentliche Kraftquelle für unsere Kirche. Das hat er, glaube ich, von der evangelischen Kirche 1982 gesagt. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir das ein Stück beherzigen, liegt darin auch ein Stück Zukunft für uns. Also nicht als letzte Hoffnung, als bewusstes Ziel für eingeladene Mitarbeiter. Schüttet euer Herz aus wie Wasser. Sagt's ihm, klagt's ihm, redet darüber. Aber tut es in der Gewissheit, wir haben einen Verbindungsmann, bei dem, der uns wie zu Abraham Lincoln führen kann im Beispiel. Und der zu uns sagt: Kommt her, alle ihr Schwachen und in euren Möglichkeiten Begrenzten. Kommt als bewusstes Ziel für eingeladene Mitarbeiter, in deren Schwachheit er sich verherrlichen will. Er tut das nie gegen unseren Willen. Deshalb gibt es keinen Automatismus, aber gern als Antwort auf unsere Willensbekundung. Wozu sagt Gott uns das alles? Das sind eigentlich die letzten Worte in unserem Text. Er will uns sein Erbarmen schenken. Er will uns in unserer Gemeindesituation, persönlichen Lebenssituation sein Erbarmen schenken. Und Erbarmen heißt Mitfühlen im Sinne von aktiver, tätiger Hinwendung des Herzens zum Armen. Wir dürfen schwach sein. Gott wendet sich erbarmend mit seinem ganzen Herzen zu uns, weil er schmerzlich bewegt ist. In der Luther-Übersetzung heißt es ja an manchen Stellen, mich jammert, mich berührt es zutiefst, das Schicksal meiner Leute, meiner Gemeinden. Barmherzigkeit ist der Ausdruck des Herzens Gottes. Und der barmherzige Gott möchte barmherzige Menschen. Und als zweites, er will uns seine Gnade erfahren lassen. Gnade spürbar, Gnade erlebbar, Gnade sehen in meinem Leben und im Leben anderer. Wie schön ist es, wenn man sagen kann, da ist einer, den die Gnade gefunden hat. Wenn man an der Veränderung des Lebens eines Menschen sehen kann, Gottes Gnade wirkt auch heute. Da kann man Gott nur loben und preisen und ich bin so dankbar dafür, dass das immer noch geschieht. Großartig. Und der dritte Punkt und letzte, er will uns geben, was wir brauchen. Rechtzeitig. Er will, das heißt, er sagt das zu. Nicht nur zufällig, beiläufig, vielleicht. Er will, das sind unsere Grundvoraussetzungen. Er will geben. Was will er geben? Was wir brauchen. Sag ihm, was du brauchst. Sag ihm, wo der Schuh drückt. Und rechne damit, dass wir immer noch einen Gott haben, der zu seinem Wort steht und damit rechtzeitig Hilfe schenkt. Was für Zusagen, was für Versprechen. Was braucht's mehr, als das Mitfühlen des lebendigen Gottes persönlich zu spüren? Welche größere Kraft brauchen wir noch, als die Gnade des lebendigen Gottes zu erfahren? Wird uns etwas fehlen oder versagt bleiben, wenn er verspricht, ich will geben, was du brauchst zur rechten Zeit? Hans Bruns hat 1962 in einem Abschnitt zu seiner Bibelübertragung geschrieben, es ist der Rat des Schreibers, sich dieses Bild Jesu vor die Augen zu stellen und sich bei ihm, glaubend und betend, alles zu holen, was wir brauchen. Fazit: Es geht nicht so sehr um Strategien. Es geht in erster Linie um unser persönliches Leben und unseren angewandten Glauben. Glaubwürdiges Christsein ist der Schlüssel zum Menschen und zur Zukunft. Und nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Amen.